Der Predigttext steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 11. Der Apostel Paulus schreibt der Gemeinde: Dies aber muss ich sagen, ich kann's nicht loben, dass ihr nicht zu eurem Nutzen, sondern zu eurem Schaden zusammenkommt. Zum Ersten höre ich, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch. Und zum Teil glaube ich's, denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, damit die Rechtschaffenen unter euch offenbar werden. Wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man da nicht das Abendmahl des Herrn, denn ein jeder nimmt beim Essen sein Eigenmahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Dessengleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch, und nicht wenige sind entschlafen. Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet.
Genau. Ja, danke für die Predigttextlesung. Heute geht es ums Abendmahl. Und das Abendmahl ist eine Feier. Da habe ich mich natürlich gefragt, wem von uns ist denn heute zu feiern zumute? Müsste nicht das Abendmahl auf jemanden, der damit gar nichts anfangen kann, mehr aussehen wie ein Wettbewerb im still und andächtig vor sich hingucken? Denkt man bei einer Feier nicht eigentlich mehr an ein rauschendes Fest wie eine Hochzeit, wie die in letzter Woche, wo es gute Musik gibt, ein Festschmaus, wo getanzt wird. Und stattdessen sitzen die Christen auf ihren Stühlen und gucken meistens zu Boden. Ja, was hat das Abendmahl eigentlich mit einer Feier zu tun? Nun, das steckt schon in dem Wort, Daipnon, das ist das griechische Wort. Und das bezeichnet ein festliches Mahl am Ende des Abends. Es ist das festliche Mahl des Herrn. Und das Abendmahl, das erinnert uns an dieses Mahl, was Jesus am Abend vor seiner Kreuzigung, vor seinem Tod, mit den Jüngern feierte. Und wir tun das heute noch, und das ist eigentlich sehr seltsam, wenn man darüber nachdenkt, dass die Juden hunderte symbolischer Riten hatten, und bei uns sind es genau genommen zwei. Wenn man jetzt mal von Handauflegung beim Segnen und Salben für Kranke absieht, sind es eigentlich nur zwei Zeichen, nämlich die Taufe und das Abendmahl. Nur diese zwei. Und das zeigt uns doch, dass da wirklich was Wichtiges dahinter stecken muss, wenn wir nur diese zwei rituellen Zeichen haben. Ein Ritual, das ist eine Handlung mit einem hohen Symbolgehalt. Da steckt also was drin, da steckt was dahinter. Die Taufe, das symbolisiert das Sterben mit Christus und das Auferstehen mit Christus in der Vergebung von ihm. Und weil wir das nur einmal im Leben haben, deswegen haben wir auch das Abendmahl, damit wir uns immer wieder an genau das und an genau diesen Tod von Jesus und an die Auferstehung erinnern dürfen. Und da es nur zwei Zeichen gibt, wollen wir uns heute mit diesem Abendmahl beschäftigen und versuchen zu verstehen, warum Jesus uns das gegeben hat. Und bevor ich jetzt mit dem Predigttext beginne, möchte ich noch kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir das Abendmahl feiern dürfen, dass du uns heute begegnen möchtest. Und ich bitte dich, dass du es dafür benutzt, dass wir offen sind, Gemeinschaft zu haben mit dir und miteinander. Bitte dich, Herr, um deinen Segen für diese Predigt, dass wir auf dich hören, für das Abendmahl, das wir nachher feiern. Amen. Paulus schreibt: Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Paulus schreibt hier eine Anordnung, eine Vorschrift. Und das Wort, was hier gebraucht wurde, das ist das gleiche Wort, was man meistens dann verwendet hat, wenn ein Unteroffizier den Soldaten den Befehl von seinem Heerführer weitergegeben hat. Das heißt, Paulus übermittelt uns hier eine Vorschrift, wie das mit dem Abendmahl zu funktionieren hat. Und deswegen lasse ich auch diese Verse nicht weg, obwohl die für uns gar nicht nach Abendmahl klingen. Weil Paulus damit die Situation zum Abendmahl beschreibt und einleitet. Und womit beginnt er? Mit einer harschen Kritik. Er sagt, darin lobe ich euch nicht oder da ist nichts zum Loben. Kurz vorher lobt er die Gemeinde noch, dass sie sich an seine Anweisungen hält. Und dann jetzt in Vers 17 ist nichts mehr zum Loben da. So wie die Gemeinde in Korinth das Abendmahl feiert, ist es für alle schlechter und nicht besser. Und was schreibt Paulus? Was ist das Problem? Vers 18 und 19. Denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind. Und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Es gibt also Spaltungen in dieser Gemeinde und die sind so massiv, dass man Paulus in der Ferne davon berichtet hat. Das Wort, was hier steht, Chiasmata, ist eigentlich noch stärker als Spaltung. Das heißt so viel wie zerreißen, zerschneiden. Da gingen die richtig tiefe Gräben durch die Gemeinde. Und welche Zerreißproben das genau waren, das kann man dann in anderen Kapiteln des Korintherbriefs nachlesen. Nächste Folie. Zum Beispiel in Korinther 1 und Korinther 3. Da gab es Streit zwischen den Starken und zwischen den Schwachen im Glauben. Da gab es Streit zwischen den Armen und den Reichen. Und es gab vor allen Dingen einen Streit darüber, wer denn nun der einzig wahre Lehrer des Glaubens war. War das Paulus? War das Apollos? War das Kephas, also Petrus, oder war das etwa Christus? Und Paulus antwortet in diese Situation hinein ganz deutlich: Ist Christus etwa zerteilt? Ist Paulus für euch gekreuzigt? Was soll dieser Streit? Paulus und Apollos, das sind doch nur Diener Christi. Er hätte ja natürlich auch Petrus noch dazu schreiben können. Ich nehme das an, das macht er nicht, weil der eben der Gemeindeleiter war. Aber der ist natürlich auch nur ein Diener Christi. Der eine hat gepflanzt, der andere hat sozusagen gegossen, aber Gott hat das Gemeindewachstum in Korinth geschenkt. Und der Herr Jesus Christus, der ist doch das Fundament, auf dem alle sozusagen mitgebaut und mitgeholfen haben, als die Gemeinde in Korinth gegründet wurde. Was heißt das für uns? Ich denke, das heißt für uns, wir dürfen keine Gruppenloyalität über Christus stellen. Wir sind doch in Liebe jedem von uns, jedem Bruder, jeder Schwester verpflichtet und die sind Gott untertan und nicht uns. Wir sollen nicht über sie herrschen, sondern wir sollen Rücksicht nehmen. Und wir sollen einander auf dem Weg zu Gott in Barmherzigkeit und Liebe beistehen. Das kann natürlich auch in einer väterlichen Ermahnung geschehen, so wie Paulus das hier schreibt, dass er deutliche Kritik übt. Das kann so diese Art sein. Aber, und das ist ganz wichtig, es geht niemals um Personen, es geht niemals um Konfessionen oder um Gruppierungen, es geht immer allein um Christus. Und dieser gekreuzigte Christus, der wird für uns in der ganzen Bibel immer wieder gepredigt. Und es ist das völlig egal, ob das Paulus ist, ob das Petrus ist, ob das der Hebräerbrief ist, der vielleicht sogar von Apollos oder von Paulus geschrieben wurde, ob das die vier Evangelien sind, die uns direkt weitergeben, was Jesus wörtlich gesagt hat, oder ob das das ganze Alte Testament ist. Das ist völlig egal. Christus ist nicht zerteilt. Christus ist das Fundament. Und deswegen will auch das Fundament in meinem Leben und das Zentrum in der Gemeinde sein. Und es geht nicht um diese Spaltereien. Ja, aber stattdessen, dass Christus das Fundament und das Zentrum ist, gibt es hier ganz viele Sünden und Auswüchse der alten menschlichen Natur in Korinth. Und Galater 5 beschreibt uns, was so alles diese Werke des Fleisches sind, also das, was mich als egoistisches Wesen ausmacht. Und allein beim Thema Abendmahl zählt Paulus eine ganze Menge auf. Das sind quasi die Fettgedruckten hier, die alle irgendwie beim Abendmahl eine Rolle gespielt haben. Und alleine nur beim Abendmahl. Da brauchen wir natürlich jetzt nicht uns in unserem eigenen Licht zu sonnen und sagen, naja, die in Korinth mal wieder. sondern nein, wir haben auch unsere eigenen schwarzen Flecken. Jeder von uns, ich natürlich auch, ganz genauso. Es geht einfach darum, mit welcher Einstellung wir in die Gemeinde kommen, was das Zentrum ist, warum wir hier sind. Und ich befürchte bei den Korinthern, ehrlich gesagt, dass da eine sehr egozentrische Sicht war. Da hat man auf sich selbst und seinen Status gesehen. Da hat man sich definiert als einer, der gehörte zu Paulus, als einer, der war reich, als einer, der war gelehrt. Und man hat auf die menschlichen Vorbilder gesehen, statt auf Christus. Darum geht's nicht. Egal, welche Parteiungen, welche Irrlehren sich breit machen, es geht um Christus. Und beim Abendmahl ganz besonders ruft Christus jeden Einzelnen, ruft Christus uns als ganze Gemeinde. Nächste Folie. Ja, aber genau diese Sicht, diese einende Sicht in Christus, die war in Korinth nicht gegeben. Vers 20, wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen. Also da steht wörtlich das dem Herrn gehörende Mahl. Ist also das Mahl von Jesus Christus, nicht unser Mahl, was wir hier essen. Und das sollten wir in Ehrfurcht vor Gott und Christus essen und in Ehrfurcht vor den Mitmenschen. Aber in Korinth passiert genau das Gegenteil davon. Wir sehen das hier oben in dieser Zeichnung. Vers 21. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, und der eine ist hungrig und der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht. Ursprünglich war das Abendmahl ein Gemeinschaftsmahl. Es war nämlich gekoppelt mit dem Agape oder zu Deutsch Liebesmahl, also mehr einem richtigen Abendessen, nicht nur symbolisch, wie wir das heute machen. Aber in Korinth war dafür kein Platz. Da machte sich nur der Egoismus breit und da feierte man mehr ein Mahl des eigenen Egos als ein Mahl der Gemeinschaft, der Liebe. Paulus nennt hier mindestens 6 Fehler. Ich versuche, die mal aufzuzählen. Erstens, man aß, ohne aufeinander zu warten. Paulus ruft dann später in Vers 34 extra dazu auf, dass man auch aufeinander wartet, dass man Rücksicht nimmt. Zweitens, die Leute kamen hungrig zum Abendmahl und ich nehme daher an, dass sie mehr auf das Essen als solches als auf die Bedeutung geachtet haben. Das ist dem Abendmahl nicht würdig. Paulus sagt dann, gibt später den Tipp, dann esst doch lieber zu Hause, wenn ihr so hungrig seid. Drittens, die Leute machten ein Saufgelage aus dem Abendmahl. Und das ist nicht angemessen, wenn wir uns vergewissern, dass es hier um das Blut Jesu Christi geht. Viertens, die Reichen übertreiben es so, bei dem, ja, man kann sagen, Saufgelage und Fressmahl, dass Paulus sagt, dann esst es doch wirklich zu Hause. Es ist also so, dass die Reichen ein schlechtes Vorbild darstellen, die sich selber was mitgebracht haben. Fünftens, die Gemeinde Gottes und Gott selbst wurde dort verachtet. Ich nehme mal an, dass sie einfach sich keine Gedanken darüber gemacht haben, warum sie diese Feier halten. Und das Letzte, sechstens, einige mussten hungrig sein, das sieht man jetzt bei zweitens. Das liegt aber nicht unbedingt nur an denen selbst, sondern daran, dass die anderen sie vergessen haben. Beim Passamahl, worauf das Abendmahl fußt, da wurde, das war so üblich, den Armen was abgegeben. Und es gab auch das Liebesmahl, wie ich gesagt habe. Und beim Liebesmahl war das noch viel mehr der Inhalt, dass ich den Armen was abgebe. Und genau das passiert hier nicht, dass sie nicht mal teilen. Gott sagt, ihm ist schon immer Gerechtigkeit lieber gewesen als Opfer. Und dieses Abendmahl war ja nicht mal ein richtiges Opfer, wo das Herz so dahinter stand. Da wurde nur das Essen als solches gesehen. Ja, und ich finde, das Abendmahl als Gemeinschafts- und Liebesmahl, das gibt uns eine Möglichkeit. Die Möglichkeit, dass ich mich in dem Moment, wo ich mich auf das Abendmahl vorbereite, selber frage, wo gibt es da Probleme bei mir? Wo bin ich lieblos zu anderen und wo bin ich anderen ein Anstoß? Wo mache ich es anderen schwer zu glauben? Wo werde ich selbst dieser Gemeinschaft nicht gerecht? Und dabei geht es nicht darum, dass ich das gesetzlich aufzähle und dann sammle, wie viele Minuspunkte ich habe, sondern wenn ich mir darüber klar werde, wo meine Schwächen liegen, dann darf ich das vor Jesus bringen und dann darf ich das ein für alle Mal bereinigen im Abendmahl. Dafür ist das da. Denn wenn wir uns darauf einlassen, uns zu befreien, dass Jesus uns befreit von unseren Problemen und Schwächen, dann kommen wir Christus näher. Und das sehen wir an dieser Grafik, dann können wir auch einander näher kommen. Je näher wir bei Christus sind, desto näher sind wir beieinander. Das ist Gemeinschaft, wie Jesus sie sich vorstellt. Ich möchte eine kurze Geschichte erzählen über eine jetzt namentlich nicht genannte Gemeinde, die so die Praxis hatte, nach dem Abendmahl nochmal einen Extrakelch mit Traubensaft für den einzigen Alkoholiker zu bringen. Das klingt irgendwie lieblos. Die haben das bestimmt nicht böse gemeint. Aber beim Abendmahl geht es doch um die Liebe. Die Liebe zueinander, die Liebe zu Christus. Deswegen finde ich das auch gut, dass wir Traubensaft haben, damit wir Rücksicht nehmen können aufeinander. Ja, wir wissen, dass es wahrscheinlich Wein war beim Passamahl, auch wenn der Bibel nur vom Gewächs des Weinstocks die Rede ist. Aber es geht um die Liebe. Und der Traubensaft kann das genauso gut symbolisieren. Ja, es geht darum, dass ich Rücksicht nehme in der Gemeinde und besonders beim Abendmahl, dass ich auf andere achte. Sei das jetzt das Thema Alkohol, sei das das Thema zu offenherzige Kleidung, sodass ich andere Leute ablenke vom Gottesdienst. Oder sei es, dass ich andere knechte mit meinen eigenen Vorstellungen, was guter Glaube zu sein hat. Nein, es geht darum, Rücksicht zu nehmen. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Sei es Zorn, sei es Spalterei, sei es tiefe Gräben in der Gemeinde, darum geht es nicht. Sondern das Abendmahl ist ein besonderer Ort, wo die Liebe von Jesus auch in unserem Verhalten sichtbar werden soll, damit die Welt erkennt, dass Gott seinen Sohn gesandt hat. Aber das Abendmahl ist auch ein Erinnerungsmahl. 23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, das Brot nahm und... Also Paulus berichtet uns hier vom Abendmahl, dem ersten, obwohl er da gar nicht dabei gewesen ist. Und das kann er nur berichten, weil er da etwas vom Herrn Jesus selbst als göttliche Offenbarung empfangen hat. Deswegen ist das authentisch, was er hier schreibt. Und das Interessante ist, wahrscheinlich ist das der älteste Text über das Abendmahl, den es überhaupt gibt, obwohl Paulus nicht dabei war. Dieses Abendmahl findet also am grünen Donnerstag vor der Kreuzigung statt. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, aus Lukas ist das jetzt, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, mit euch dieses Passamahl zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Wie unglaublich wichtig muss Jesus dieses Abendmahl, dieses Passamahl gewesen sein. Er wusste, dass er in wenigen Stunden qualvoll gefoltert und gekreuzigt werden würde. Er wusste, dass genau diese Jünger ihn im Stich lassen würden, im entscheidenden Moment. Und doch sehnt er sich so sehr nach dieser Gemeinschaft mit seinen Jüngern. Wie lieb muss er diese Menschen gehabt haben, wie lieb. Er isst dieses Abendmahl, und das beschreibt Johannes so eindrücklich, in der Gewissheit seines baldigen Todes und seiner Auferstehung. Das ist ihm ganz gewiss. Und um dem Ganzen noch eins draufzusetzen, gibt es eine ganz zentrale Handlung, die Jesus macht vor dem Abendmahl. Er wäscht seinen Jüngern vor dem Abendmahl die Füße. Er macht sich klein, er dient. Und ich finde, das ist uns auch ein Vorbild, dass wir sagen können, wenn Jesus das kann, dann können wir uns doch auch klein machen, einander dienen. Daran wird für mich dieses Liebesmahl so deutlich, dass Jesus diese Fußwaschung direkt vor dem Abendmahl macht. Jeder Einzelne ist Jesus ungeheuer wichtig. Er hängt da am Kreuz für Milliarden von Menschen und mit diesen paar Jüngern will er noch vorher Abendmahl feiern. Wie lieb hat er jeden Einzelnen von ihnen, wie lieb hat Jesus jeden Einzelnen von uns. Das ist das, was Jesus sich am allermeisten wünscht, ehrliche Gemeinschaft mit jedem von uns. Und der Text geht weiter, dass der Jesus das Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, das ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Jesus nimmt so das Brot, wie es beim jüdischen Passafest üblich ist, und er bricht es, um es zu verteilen, nachdem er dem Vater gedankt hat. Und da wird auch wieder was ganz Großes sichtbar. Jesus weiß, er wird gleich jämmerlich sterben und trotzdem muss Zeit für Dank sein. Trotzdem ist Zeit für dieses Brot, diesen Kelch zu danken. Dieses Brot wurde verteilt, das hieß Matzen im Passafest, und jeder hat sich etwas abgebrochen, sodass alle Anteil hatten an diesem gleichen Brot. Das beschreibt Paulus auch ein Kapitel vor, in Kapitel 10. Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist's, so sind wir viele, ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Im Abendmahl können wir Gemeinschaft haben in zweifacher Hinsicht. Gemeinschaft miteinander an dem gleichen Leib Christi als Gemeinde und Gemeinschaft mit Christus selbst. Und jetzt wird's heikel. Dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Wie meint ihr das? Luther, der Lutheraner Luther könnte man sagen, sagt dazu, das ist mein Leib. Und der Reformator Zwingli sagt dazu, das bedeutet meinen Leib. Wie denn nun? Ist das Christi Leib oder bedeutet es das? Und das Schwierige ist, das griechische Wort, was hier steht, das kann ich mit beidem übersetzen. Entweder sein als Identität oder bedeuten. Und um es noch komplizierter zu machen, das Wort, was hier für Leib steht, Soma, das kann sowohl die Person meinen, als Jesus sagt, das bin ich, als auch das Fleisch, also das Körperliche. Wie sollen wir denn nun das Abendmahl essen? Werden wir da etwa zu Kannibalen, Vampiren, wenn wir das tun? Mit welcher Einstellung soll ich da rangehen? Also zum Ersten muss man sagen, die Juden und auch die ersten Christen durften weder Menschenfleisch noch Blut als solches trinken. Nun sagt aber Jesus selbst in Johannes 6, Vers 53, dass wer sein Fleisch nicht isst, kein ewiges Leben haben kann. Wie meint er das? Ich bin mir da sicher, dass er das Abendmahl nicht als solches, als Feier meint, sondern das, wofür es steht. Und das sehen wir an dem Verbrecher, der neben Jesus am Kreuz stirbt. Dieser Mann ist weder getauft, noch empfängt er das Abendmahl am Kreuz. Und trotzdem ist er heute noch mit Jesus im Paradies. Daran sehen wir, dass Christus Essen nicht Kannibalismus meint, sondern dass das symbolisch zu verstehen ist. Ich erkläre nachher noch mehr, was wir mit diesem Symbol machen sollen. Aber wenn das so ist, dann heißt das eben auch, und da gibt es Kirchen, die durchaus ein sehr seltsames Verständnis davon haben, dass ich dieses Brot, was da vorne liegt, nicht anbeten muss, weil das nicht Jesus ist, der gerade schon wieder neu als Brot für mich gekreuzigt wurde. Das ist nicht nötig. Im Hebräer 10 steht, in diesem Gottes Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Christi. Ein für alle Mal geschehen, das reicht. Wir brauchen das nicht wiederholen. Wir brauchen nicht rituell Jesus wieder unblutig kreuzigen im Abendmahl. Nein, sondern wir dürfen im Abendmahl Gedächtnis halten. Wir dürfen uns an Karfreitag erinnern und an Gottes Gericht, das Jesus auf sich nahm. Und dass wir das wissen, dass wir erlöst sind, das ist Jesus so wichtig, dass wir dieses Zeichen bekommen haben, dass wir es schmecken können, dass wir es sehen können, dass wir es mit den Sinnen wahrnehmen können, dass Jesus für uns wirklich wahrhaftig gestorben ist. Und das dürfen wir einander auch sagen, wenn wir uns das Brot reichen. Dass wir sagen dürfen, Christi Leib für dich gegeben. Manche sagen auch Christi Leib für dich gebrochen. Das bezieht sich auf das Brot. So steht es aber nicht drin, denn Christi Leib wurde gar nicht gebrochen. Das hat man bei allen anderen gemacht, dass man ihm die Knochen am Kreuz gebrochen hat. Jesus nicht. Das haben die Propheten so vorausgesagt. Deswegen würde ich bevorzugen, Christi Leib für dich gegeben. Aber das kann natürlich jeder halten, wie er das für besser hält. So steht es auch in den Evangelien. Wenn wir Christus essen im Abendmahl, symbolisch, dann wird Christus uns zu eigen und wir bekommen Anteil an ihm, an seinem Leben und an seinem Tod und seiner Auferstehung. Jesus sagt in Offenbarung 3, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Gemeinschaft, Erinnerung an Christus. Nächste Folie. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Bei Matthäus und Markus steht vom Blut konkret die Rede, bei Lukas und Paulus vom Kelch. Und es war so, dass man bei dem Sederabend am Pessachmahl, dass man dort den Kelch Wein trank. Bereits im 2. Mose ist schon von dem Blut des Bundes die Rede, mit dem besiegelt wurde, dass Gott zu den Menschen steht, und in dem konkreten Fall war es so, dass die Juden ihren Türpfosten anstrichen mit Blut, damit der Todesengel vorüberging und sie verschonte. Pessach heißt auf Hebräisch nämlich vorübergehen. Und das ist bezeichnend fürs Abendmahl, dass das Gericht Gottes an uns vorübergeht, uns auslässt, durch Christi Blut. Beim Passamahl starben die Ägypter, die Feinde. Beim Abendmahl, einen Tag später, stirbt Gott selbst. Stirbt ein für alle Mal für die Schuld. Nächste Folie. Der Kelch, der ist des Öfteren in der Bibel das Symbol für Zorn Gottes über die Sünde und für Gericht. Jesus trinkt diesen bitteren Kelch für uns. Er selbst trinkt diesen Zorn Gottes über meine Sünde. Gott muss es wirklich ernst gewesen sein mit seiner Liebe zu mir, aber auch ernst mit seinem Zorn und seinem gerechten Zorn über die Sünde, die uns voneinander trennt und die uns von ihm trennt, dass nur dieser eine Weg möglich war, dass Jesus diesen bitteren Kelch bis zum Ende trinkt. Christi Blut wurde vergossen, um diesen Bund für uns zu erneuern. Luther schreibt da Testament. Ja, das ist das Neue Testament, das Abendmahl. Und ein Testament wird gültig, wenn jemand stirbt. Dann ist es unverrückbar. Und Jesus ist für dieses Testament gestorben und es gilt für alle Zeit, dass wir mit Jesus Gemeinschaft haben können durch Vergebung, die er uns erarbeitet, erworben hat. Denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. So schreibt Matthäus, wie Jesus den Kelch reicht. Nächste Folie. Das Abendmahl ist Gemeinschaftsmahl, Erinnerungsmahl, aber es ist auch Verkündigungsmahl. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Indem ich Brot esse und vom Kelch trinke, verkündige ich, sage ich, können alle sehen neben mir, dass Christus für mich starb. Das ist eine Art Predigt, das ist ein Glaubensbekenntnis, wenn ich diesen Kelch und dieses Brot nehme. Anderen und mir wird sichtbar, dass ich zu Jesus gehören möchte, genauso wie so ein christlicher Fisch am Auto symbolisiert, dass ich zu Jesus gehören möchte. Das Abendmahl ist ein Verkündigungsmahl. Und genauso wahrhaftig, wie ich dieses Brot in den Händen halten darf und wie ich von diesem Kelch trinken darf, genauso wahrhaftig und real ist Jesus gestorben, ist Jesus auferstanden und wird er wiederkommen. Und dann wird er seine ewige Königsherrschaft antreten. Das Abendmahl ist also schon ein Hinweis auf das Freudenfest, das wir im Himmel haben werden. Und das steht in Jesaja Kapitel 25 so schön vorausgesagt. Dort wird es keinen Tod mehr geben. Dort wird Gott unsere Tränen abwischen. Es wird ein Mahl werden von fetten Speisen und geläuterten alten Weinen. All das schmeckt im Abendmahl. Und das steckt im Abendmahl. Und ich bin mir sicher, dass es im Himmel sogar Weine geben wird, die mir schmecken. Das Abendmahl ist schon ein Verkündigungsmahl auf das, was kommen wird, was wir glauben. Ja, die Folie ist schon da. Wer also unwürdig, also in unwürdiger Weise das Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst zum Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt oder unterscheidet oder erkennt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein guter Teil ist entschlafen, also gestorben. Wenn wir uns aber selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet. Das sind harte Worte. Da geht es ums Prüfen, ums Gericht. Wer darf denn dann das Abendmahl noch essen? Und ich muss sagen, ich habe schon öfters mit ein bisschen schlechtem Gewissen oder Angst Abendmahl gegessen, weil ich mich gefragt habe, bin ich unwürdig? Aber hier geht es nicht um unwürdige Sünder, die als Person unwürdig sind, sondern das Wort, was hier steht, ist im Griechischen ein Adverb. Es bezieht sich auf das Essen und Trinken. Also das Essen und Trinken in unwürdiger Weise. Wie tue ich das Essen und Trinken? Wer darf denn teilnehmen? Naja, da kann man sich ja das erste Abendmahl angucken. Da steht in Markus, und sie alle tranken daraus, bezogen auf den Kelch. Sie alle, die ganzen Jünger. Der Petrus, der Jesus verfluchte und verriet. Der Thomas, der einfach so massiv Zweifel hatte, Jesu Worten über seine Auferstehung zu glauben. Und auch all den anderen, die einfach eingeschlafen und geflohen sind, als Jesus sie gebraucht hätte. Genau die nehmen teil. Und das waren Menschen, die von Herzen Jesus liebten und um ihre eigene Schwachheit wussten und auf ihre Vergebung durch Christus hofften. Nächste Folie. Sie haben das also mit einem reuigen Herzen getan. Ich nehme auch an, dieses Abendmahl schon. Petrus wurde ja schon dann hingewiesen, dass er Jesus verraten wurde. Sie waren reuige Menschen in ihrem ganzen Leben. Vielleicht nicht in jedem Moment, aber immer wieder. Paulus schreibt dazu, denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemanden reut, die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Es gibt also, das ist jetzt kompliziert, aber es gibt eine Traurigkeit, die ist gut und eine, die ist schlecht. Es gibt eine kurze, echte Reue vor Gott, die eine Seligkeit bewirkt, die mich selig macht. Da braucht mich auch niemand für selig sprechen, dann bin ich selig und deswegen muss ich auf lange Sicht auch nichts bereuen. Und dann gibt es wieder diese Traurigkeit der Welt, die den Tod bewirkt. Das ist eine Traurigkeit, wo es mir im Grunde nur um mein eigenes verkorkstes Leben geht, wo ich nur Selbstmitleid habe darüber, dass ich es einfach nicht hinbekomme, richtig zu leben. Das ist die Traurigkeit der Welt. Das ist eine Traurigkeit, die nicht nach Gott, nicht nach Christus fragt, sondern die immer wieder nur denkt, wenn ich besser bete, wenn ich besser Bibel lese, wenn ich mehr zum Gottesdienst gehe, dann werde ich meine Sünde in den Griff bekommen. Das ist eine falsche Traurigkeit, da geht es nur um mich. Nein, es geht um Christus, dass er mir das wegnimmt. Und ich denke auch deswegen, dass Judas nicht beim Abendmahl dabei war. Das klingt zumindest bei Matthäus und Markus so, dass er schon dann vorher gegangen ist, weil man auch während des Passamahls das Brot tunkte und das war der Zeitpunkt, nachdem Judas dann gegangen ist, wo Jesus mit ihm das Brot in den Kelch tunkt. Judas war ein Mensch, dem ging es um sich, darum, dass er was Falsches getan hat. Er hat nicht diesen Schritt geschafft, es auf Christus zu beziehen und es vor Christus abzugeben, so wie Petrus das geschafft hat. Also, wenn ich das Brot unwürdig nehme, heißt das, ich lästere etwas, was ich nicht verstehe. So steht es auch im Judasbrief, dass die Schandflecken beim Liebesmahl sind, die Gott verlästern, die seine Gnade nicht ernst nehmen und missbrauchen, die also entweder denken, es ist ja nur Brot, es ist ja nur Wein, einfach runter damit und weg, oder die denken, das ist dann magisches Verständnis, das gibt es auch in einigen Kirchen. Ich brauche ja nur dahin gehen und dann sind meine Sünden weg. Am besten mache ich mein Leben, was ich will und auf dem Totenbett, zack, Abendmahl und magisch alles weg. Das sind zwei falsche Sichtweisen. Entweder ich glaube daran, dass da gar nichts ist oder ich glaube, dass die Handlung ohne Glauben irgendwas bewirken könnte. Aber so ist es nicht. Es geht um Reue, um einen Moment der Reue und Gott gibt mir dann die Vergebung. Aber es ist wichtig, dass ich mich frage, wo sind denn meine Fehler? Habe ich überhaupt welche? Sehe ich das ein, dass ich Fehler habe? Und da, wo ich das noch nicht einsehe, da darf ich Gott bitten, dass er mir seinen Heiligen Geist gibt, der mich davon überführt, was die Sünde in meinem Leben ist. Gott wird uns den Heiligen Geist geben, wenn wir ihn darum bitten. Nächstes. Ja, das Abendmahl. Das Abendmahl ist also Gemeinschaftsmahl. Es geht um Liebe und Rücksichtnahme. Das Abendmahl, das ist also Erinnerungsmahl daran, was Jesus für uns getan hat. An sein Leben und Sterben. Dass er den Zorn über die Sünde an meiner Stelle getragen hat. Und das Abendmahl ist drittens Verkündigungsmahl. Dass ich sage, ja, ich glaube das. Das könnte ich genauso gut sagen, während ich das nehme. Aber ich tue es durch die Handlung. Dass ich glaube, Jesus hat sein Blut für mich vergossen und es war bitter, bitter nötig, so bitter wie nur irgendwas nötig sein kann, dass Jesus mir vergibt. Das Abendmahl ist also diese drei Dinge und es ist noch eins mehr. Es ist eine Medizin. Wenn ich als Kranker sage, ich muss erst wieder gesund werden, bevor ich zum Arzt gehe, dann habe ich was nicht verstanden. Oder es muss erst ein bisschen besser gehen, bevor ich mich zum Arzt traue. Nein, das ist Quatsch. Jesus ist der Arzt und er ruft genau die Menschen, die wissen, dass sie Sünder sind. Und Jesus gibt uns dieses Abendmahl als Medizin, nicht weil er weiß, dass wir schon gesund sind, sondern weil er weiß, wie bitter nötig wir das haben, dass wir wissen, dass er uns vergibt. Das ist ein Besiegelungszeichen. Das ist sozusagen ein reales Symbol. Das Brot und der Kelch, das sind Symbole, aber dadurch, dass ich das nehme, wird Gott mir real gegenwärtig. Da passt auch die Losung des heutigen Tages gut zu. Da steht es in Jesaja 43, so fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Gott möchte ganz real mit uns Gemeinschaft haben im Abendmahl. Die allerersten Christen, die machen uns vor, wie man das Abendmahl am besten nimmt. Apostelgeschichte 2. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens und lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Mit Jubel und Freude im Wissen über die eigene Schlichtheit oder über die eigene Schlechtheit könnte man jetzt trivial übersetzen. In dem Wissen darüber, dass ich nichts bin vor Gott, aber Gott alles ist, nehme ich in Jubel und Freude das Abendmahl, weil ich weiß, es ist wirklich vergeben, es ist weg, es ist ein Trennstrich, die Sünde ist vorbei. Alles, was ich getan habe, ist weggenommen, ich bin befreit. Es geht also nicht um fromme Übungen dabei, besonders andächtig zu gucken, das ist nicht das Ziel. Aber so wie du das Brot nimmst, so nimm doch Jesus in deinem Leben, so nimm doch Jesus in deine Probleme, so nimm doch Jesus in deinen Alltag. Wenn wir also jetzt das Abendmahl gleich zusammen feiern, dann fragt Jesus dich ganz persönlich durch die Person, die dir das Brot und die dir den Kelch reicht, willst du meinen Tod verkünden? Willst du, dass ich dir vergebe, dass ich alles ausräume? Glaubst du, dass ich für dich gestorben war, dass es nötig war? Und möchtest du, dass ich dich so verändere, dass dein Leben Gott verherrlicht? Möchtest du das? Das wirst du gefragt. Und wenn du dazu Ja sagen kannst, dann nimm den Kelch und dann nimm das Brot, egal wie alt du bist. Das sage ich vor allem, weil unsere Jüngeren auch dabei sind. Egal wie alt du bist, egal wie deine Vergangenheit aussieht, wenn du Ja sagst zu Jesus, dann nimm Brot und Kelch und dann hab kein schlechtes Gewissen. Dann mach es so, wie Jesus in Vers 28 sagt, dann iss und trink. Amen.